Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
Nach Monaten heftigster Streiks, verbunden mit scharfen verbalen Attacken, finden Bahn- und Lokführergewerkschaft GDL eine Lösung im Tarifkonflikt. Düstere Aussichten. Deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute senken ihre Wachstumsprognose für 2024 und die Gaspreise steigen zum 1. April. Dies sind einige der Themen im Magazin für Wirtschaft und Soziales, zu dem sie Rigobert Kaiser begrüßt. Klaus Weselski ist auf gut bayerisch ein harter Hund. 6-mal hat der Chef der Lokomotivführergewerkschaft GDL seit Herbst mit Streiks den Zugverkehr und damit die Bundesrepublik lahmgelegt. Sehr zum Leidwesen ungezählter Bahnkunden. Am Montagabend dann die gute Nachricht. Bahn und GDL haben sich geeinigt. Für Weselski ein Erfolg, trotzdem klingt er unversöhnlich. Die Auseinandersetzung mit der Bahn, droht er, die sei noch lange nicht zu Ende. Johannes Frevel berichtet.
Bei vollem Lohnausgleich ab 2026 bis 2029 schrittweise von 38 auf 35 Wochenstunden für Lokführer in Schichtarbeit. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Hauptforderung in der Tarifrunde mit der Deutschen Bahn durchgesetzt. Dazu in 2 Schritten monatlich 420 Euro mehr Geld in diesem und im nächsten Jahr. Der neue Tarifabschluss gilt in 18 Unternehmen, in denen die GDL die Mehrheit der Mitglieder stellt, auch für Mitglieder anderer Gewerkschaften. Freiwillig dürfen Lokführer weiterhin Überstunden machen und bekommen dann mehr Geld. Dieses Wahlmodell verschafft der Deutschen Bahn den Spielraum, zusätzlichen Personalbedarf langfristig abzufedern. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler sprach von einem intelligenten Kompromiss.
Wir müssen uns weiterhin anstrengen, aber ich bin überzeugt davon, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch durchaus mehr arbeiten wollen. Zumindest sind das die Signale, die wir erhalten. Insofern ist das kapazitätsschonend.
GDL-Chef Klaus Weselski entschuldigte sich bei Fahrgästen für die Zugausfälle bei Streiks.
Wir bedauern, dass die Fahrgäste durch unsere Streiks und auch die letzten Wellenstreiks derartig in Anspruch genommen worden sind. Diese Auseinandersetzung hätte weder in der Länge noch in der Härte sein müssen. Mit Vernunft und Augenmaß wären wir zu diesen Kompromissen auch vorher in der Lage gewesen.
Die GDL will Privatbahnen, mit denen sie schrittweise kürzere Arbeitszeiten bereits ab 2025 vereinbart hatte, nun anbieten, wie bei der Deutschen Bahn, erst ein Jahr später in den Arbeitszeitabbau einzusteigen.
Wir haben eine Klausel in den Tarifverträgen, die uns die Möglichkeit einräumt, diese Unternehmungen auch mit einer veränderten Arbeitszeittreppe im Wege von Verhandlungen teilhaben zu lassen. Wir sind die Garanten dafür, dass kein Wettbewerb über die Lohnkosten und über Arbeitszeiten erfolgt. Und deswegen kommen wir unserer Verpflichtung nach und bieten den Unternehmen, deren Einstieg bereits am 01.01.25 ist, mit einer halben Stunde auch an, die Arbeitszeitabsenkungen zu verändern. Das gehört zu unserem Geschäft, das liegt in unserer Verantwortung und das machen wir im vollen Bewusstsein.
Ein entscheidendes Zugeständnis musste die GDL machen. Der Tarifvertrag gilt nicht für die Infrastruktursparte der Bahn. Dort habe man noch zu wenige Mitglieder, räumte Weselski ein. Die nächste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn wird im Frühjahr des nächsten Jahres erwartet. Am 31. März läuft der Tarifvertrag bei der größeren Bahngewerkschaft EVG aus.
Tarifkonflikte zwischen der Bahn und der GDL sind seit über 20 Jahren aggressiv und heftig. Damals ging Manfred Schell keinem Streit aus dem Wege. Sein Nachfolger Klaus Weselski hat die ihm 2008 hinterlassenen großen Fußspuren mühelos ausgefüllt. Es drängt sich der Eindruck auf, dass er mit seinen letzten Tarifverhandlungen noch einmal ein besonderes Ausrufezeichen setzen wollte. Barbara Kostolnik analysiert einen Abschluss, der trotz aller Streitereien auch viel Richtungsweisendes enthält.
Wer hätte das gedacht? Die chronisch verspätete Deutsche Bahn und die notorisch störrische Lokführergewerkschaft GDL schaffen es tatsächlich, einen intelligenten Kompromiss zu finden, wie es der Bahnvorstand Martin Seiler so schön nennt. Nach monatelangem Gezerre, Streiks quasi aus dem Nichts, milliardenteuren Zugausfällen für Wirtschaft und Nervenschlachten für die Bahnfahrergemeinde – jetzt heißt es aufatmen, Deutschland. Zumindest der Bahnkunde kann nach dem elenden Tauziehen zwischen der Deutschen Bahn und dem Chef der Lokführergewerkschaft beruhigter in die kommenden Wochen und Monate gehen. Keine Streiks der GDL bis März 2026. Was für großartige Aussichten. Stellt sich bloß die Frage, hätte man das nicht alles früher haben können? Eine 35-Stunden-Woche stand auf dem Wunschzettel von GDL-Chef Weselski immerhin ganz oben. Und warum war es so schwierig, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht gleich die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeiten etwas flexibler gestalten zu können? Also mehr zu arbeiten und mehr Geld zu bekommen, wenn sie das wünschen, und weniger zu arbeiten und dafür keine Abstriche beim Gehalt in Kauf nehmen zu müssen. Das neue Bahnmodell, also schrittweise die Arbeitszeit auf 35 Stunden die Woche absenken oder anheben zu können auf 40 Stunden, ist definitiv ein Modell für die Zukunft und für andere Branchen. Denn schließlich herrscht nahezu überall Fachkräftemangel. Da braucht es attraktive Arbeitgeber und flexible Arbeitnehmer. Es braucht zündende Angebote und es braucht neue Arbeitszeitmodelle. Natürlich wird jetzt wieder genörgelt werden, das kostet doch alles viel zu viel Geld für Bahnkunden und Steuerzahler, und pünktlicher mache es die Bahn auch nicht. Schon träumt man in der Union davon, das Streikrecht zu reformieren, weil es ja so nicht weitergehen könne. Aber dieser Kompromiss ist letztlich durchaus der Beweis, dass trotz schärfster Rhetorik und maximaler Blockade auf beiden Seiten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter und Vertreterinnen in der Lage sind, einen Weg auch aus scheinbaren Sackgassen zu finden. Dass die Bahn unter tätiger Mithilfe des wuseligen Herrn Weselski und zwei offenbar sehr fähigen Mediatoren tatsächlich ein solches Arbeitszeitmodell auf die Schiene bringt, das ist im wahrsten Sinne bahnbrechend.
Lokführerstreiks, das dürfte die Bahnkunden beruhigen, kann es frühestens im März 2026 wiedergeben. Themenwechsel. Im Herbst haben die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute der Bundesrepublik für 2024 noch ein Wachstum von 1,3% vorhergesagt. Jetzt im Frühjahr ist Ernüchterung eingekehrt. Die Forscher senken ihre eigene Prognose drastisch auf nur noch 0,1%. Anna Korwes zu den Gründen.
Von einem Dreiklang spricht der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kotz. Einem Dreiklang aus lahmender Konjunktur, lähmender Politik und leidendem Wachstum.
Das von den Instituten im vergangenen Herbst bereits für das Winterhalbjahr erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Insgesamt gab es außen- wie binnenwirtschaftlich mehr Gegen- als Rückenwind.
Der private Konsum habe später und schwächer wieder angezogen als erwartet, heißt es in der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Auch die Exporte seien zurückgegangen, trotz steigender weltwirtschaftlicher Aktivität. Daher rechnen die Ökonomen fürs laufende Jahr nur noch mit einem Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,1%. Ein deutlicher Dämpfer waren sie im Herbst noch von einem Plus von 1,3% ausgegangen. Lähmend aufs Investitionsgeschehen wirke sich außerdem die hohe Unsicherheit der Unternehmer mit Blick auf den wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung aus, so Kotz.
Wir haben ja im vierten Quartal einen regelrechten Einbruch, etwa bei den Ausrüstungsinvestitionen, gesehen. Der scheint uns kein Ausreißer zu sein, sondern dafür zu sprechen, dass die Investitionstätigkeit sehr zurückhaltend erfolgt, weil die Rahmenbedingungen dafür zu unklar sind.
Neben einem klareren Kurs empfehlen die Wirtschaftsforscher der Bundesregierung eine behutsame Lockerung der Schuldenbremse, um temporär mehr Investitionen zu ermöglichen. Immerhin, die Ökonomen gehen davon aus, dass im Frühjahr eine wirtschaftliche Erholung einsetzt, wenn auch erstmal eine verhaltene. Als wichtigsten Motor dafür sehen sie derzeit den privaten Konsum, der dank steigender Reallöhne und sinkender Inflationsrate zulegt. In diesem Jahr soll die Teuerungsrate auf insgesamt 2,3% fallen, 2025 auf 1,8%. Ein positiver Impuls könnte auch von der Aussicht auf Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank ausgehen, die in den nächsten Monaten erwartet werden, sagt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
Wir sehen es ja schon, dass eigentlich bei den längerfristigen Zinsen, Kreditzinsen, gerade für den Wohnungsbau, der Zinshöhepunkt schon hinter uns liegt. Hier wurde also schon in gewisser Weise vorweggenommen, dass es Zinssenkungen gibt.
Den vollen Effekt würden Zinssenkungen aber erst nächstes Jahr entfalten. Dann rechnen die Ökonomen auch mit einer Belebung der Exporte. Insgesamt prognostizieren sie für 2025 wieder ein Wirtschaftswachstum von 1,4%. Die Wirtschaftsforscher äußerten sich auch zur gesellschaftlichen Debatte über kürzere Arbeitszeiten, die der Tarifabschluss zwischen Deutscher Bahn und GDL aktuell befeuert. Wenn man es schaffe, die Produktivität zu erhöhen, müssten kürzere Arbeitszeiten nicht zwangsläufig Wirtschaftswachstum kosten, so Konjunkturexperte Stefan Kotz.
Deshalb muss man genau das zusammenbringen. Auf der einen Seite die Voraussetzungen für weitere Produktivitätszuwächse schaffen. Und da hat die Wirtschaftspolitik viele Möglichkeiten. Und das wird dann umso eher ermöglichen, dass wir die geleisteten Arbeitsstunden zurücknehmen können. Daraus wird dann wieder eine neue Wohlstandsstory.
Die einstige Konjunkturlokomotive Deutschland ist in Europa zu einem Bremsklotz geworden. Alle anderen Länder stehen besser da. Die ersten Auswirkungen sind am Arbeitsmarkt zu spüren. Zwar kündigen immer wieder große Unternehmen an, Stellen abbauen zu wollen, von einer Entlassungswelle sprechen Arbeitsmarktexperten aber noch nicht. Es ist aber deutlich zu beobachten, dass die Firmen bei Neueinstellungen zögerlicher werden. Birgit Habreit analysiert die neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.
Trotz weniger Arbeitslosen im März, Andrea Nahles, die Chefin der Nürnberger Behörde, ist besorgt.
Es ist eine schleichende Bewegung, die wir beobachten. Die Richtung stimmt einfach nicht.
Nahles hat da die letzten Monate im Blick. Die Konjunkturkrise ist auf dem Arbeitsmarkt inzwischen angekommen. Zwar werden nicht reihenweise Kündigungen ausgesprochen, aber es läuft nicht mehr rund auf dem Arbeitsmarkt. Auch im März nicht. Auf 2.769.000 Arbeitslose kommt die neueste Statistik der Bundesagentur. Das sind zwar 45.000 weniger als noch im Februar, aber weitaus mehr als noch im März 2023. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 6%. Die übliche Belebung zum Frühjahr auf dem Arbeitsmarkt fällt dieses Jahr schwächer aus. Die Zahl der Beschäftigten steigt, aber eher verhalten im Vergleich. Die Zahl der offenen Stellen geht zurück.
Für Arbeitslose ist es derzeit so schwierig wie selten zuvor, eine neue Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig nimmt das Risiko, den Job zu verlieren, schleichend zu. Auch wenn es im langjährigen Vergleich immer noch niedrig ist.
Und der digitale und klimaschonende Umbau der Wirtschaft kommt ja gerade erst in Gang. Die Bundesagentur will die Folgen rechtzeitig auffangen, also die Firmen und die Beschäftigten betreuen, wenn die Kündigung noch nicht ausgesprochen ist. Arbeitsmarktdrehscheibe nennt Nahles das.
Also wenn wir rechtzeitig von einem Unternehmen erfahren, dass sie Personal abbauen müssen, dann können wir in derselben Region oft Arbeitgeber finden, die händeringend Personal suchen. Und wir versuchen, die zusammenzubringen und versuchen dadurch, im Grunde Arbeitslosigkeit und auch Transfergesellschaften zu vermeiden.
Das alles setzt aber voraus, dass sowohl die Firmen als auch die noch Beschäftigten bereit sind zur Weiterbildung. Es gibt inzwischen viele Mittel, die der Gesetzgeber geschaffen hat, um die Weiterbildung zu fördern. Ein neues Instrument ist ab April das Qualifizierungsgeld. Die Agenturen übernehmen Teile des Lohnes, der in Zeiten der Weiterbildung anfällt. Mit ähnlichen Projekten haben die Agenturen schon Erfolge erzielt, vor allem dort, wo Personal dringend gesucht wird.
Ein Drittel der Eintritte, die wir in dem Bereich haben, gehen in den Pflegebereich. Dadurch leisten wir schon jetzt einen spürbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. Jede achte angehende Pflegefachkraft, die im letzten Jahr in die Ausbildung gegangen ist, wurde durch die BA im Rahmen der beruflichen Weiterbildung gefördert.
Schwieriger wird es, wenn die Menschen schon länger ohne Job sind. Die tun sich gerade besonders schwer, vermittelt zu werden. Viele haben keinen Berufsabschluss. Mit entsprechenden Kursen können die Agenturen diese Lücke im Lebenslauf schließen. 60% derer, die sich darauf einlassen, sind dann langfristig beschäftigt.
Wir wissen, dass diese Maßnahmen ja auch finanziell erstmal eine Investition sind, dass es auch Geld kostet. Aber man sieht eben an dieser Verbleibquote, dass es sich eben auch auszahlt. Nicht nur individuell, sondern insgesamt auch finanziell.
Das Interesse sowohl bei Firmen als auch bei Betroffenen für Weiterbildung ist gestiegen in letzter Zeit. Aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Die Chefin der Bundesagentur würde sich hier noch mehr Bereitschaft wünschen. Das könnte dem Arbeitsmarkt helfen. Die nächsten Zahlen verkündet die Agentur Ende April. Der Wunsch von Andrea Nahles erst einmal.
Schöne Ostern.
Bürger und Unternehmen zahlen in Deutschland höhere Preise für Gas und Strom als in anderen Ländern. Um die Menschen zu entlasten, senkte die Politik zeitweise die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Statt der regulären 19% waren seit Oktober 22 nur 7% zu zahlen. Das hat mit dem heutigen Ostersonntag ein Ende. Hans-Joachim Viehweger zieht ein Fazit und erklärt, was Verbraucher zu beachten haben.
August 2022. Im politischen Berlin wird über eine Gasumlage gestritten, also über einen Aufschlag auf den Gaspreis, um die Versorgung zu sichern. Unionsfraktionsvize Jens Spahn ist empört, weil auch noch die Mehrwertsteuer draufkommen soll.
Das ist in der aktuellen Lage fast zynisch, dass der Staat noch mitverdient an seiner eigenen Umlage, die Bürger zahlen müssen.
Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert auf die Debatte.
Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% abzusenken. Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht.
Die Gasumlage kommt dann zwar nicht, doch bei der Mehrwertsteuersenkung bleibt es. Der SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi zieht ein positives Fazit.
Mit der temporären Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme haben wir kurzfristig und schnell die Verbraucherinnen und Verbraucher mit über 11 Milliarden Euro entlastet. Wir sehen jetzt, dass unsere Energiepolitik die Gasversorgung in Rekordtempo sichergestellt hat und die Preise wieder stark gesunken sind, sodass die Mehrwertsteuersenkung wie geplant auch auslaufen kann.
Kritischer fällt das Urteil der Opposition aus. Der CSU-Politiker Andreas Lenz sagt:
Wir haben die Senkung der Umsatzsteuer schon früh gefordert. Und natürlich war es dann nicht falsch, aber es war zu spät und es war dann auch im Ablauf zu chaotisch.
Mit gemischten Gefühlen schaut auch Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband auf die Zeit der Steuersenkung zurück. Kritisch, weil diese unabhängig von der Bedürftigkeit bezahlt wurde.
Wir hätten uns mehr gewünscht, dass man zielgenau bei den Familien angesetzt hätte, die auch wirklich wenig haben.
Zugleich, das räumt Schneider ein, habe die Mehrwertsteuersenkung natürlich auch ärmeren Haushalten geholfen. Umgekehrt kämen auf diese ab April nun höhere Kosten zu.
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer dann auf 19% und die CO2-Bepreisung auf Gas, das darf nicht unterschlagen werden, wird für eine Wohnung von vielleicht 90 Quadratmeter mit Mehrkosten von 280 Euro im Durchschnitt für den Einzelnen belegt sein. Das heißt, die Absenkung hatte natürlich geholfen, denn für Familien, die nicht viel haben, sind auch 280 Euro viel Geld.
Schneider fordert daher von der Bundesregierung das zugesagte Klimageld ein, und zwar sozial gestaffelt. Kurzfristig könnte es für manche Gaskunden sinnvoll sein, angesichts der nun wieder höheren Mehrwertsteuer ihre Verträge zu prüfen, meint Florian Munder, Energieexperte beim Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Ob man vielleicht zu viel zahlt, das kann man über die gängigen Vergleichsportale herausfinden. Wenn dem so ist und wenn man wechseln kann, sollte man das machen. Wenn der eigene Tarif eben überteuert ist, kann man durch einen Tarifwechsel signifikant Geld sparen.
Und das können bei einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt schon mal 1.000 Euro im Jahr sein, wie die Verbraucherzentrale aktuell ermittelt hat. Und noch einen Tipp gibt Munder: Am Sonntag die aktuellen Verbrauchswerte checken.
Um eben sicherzustellen, dass man die abgesenkte Mehrwertsteuer auch noch für den gesamten März berechnet bekommt.
Eine solche Zählerablesung sei in der Regel unkompliziert telefonisch oder online möglich. Alles andere, eben auch die Berechnung der Mehrwertsteuer, übernimmt ohnehin der jeweilige Versorger.
Die Umstellung auf alternative Energien soll vor allem Strom billiger machen, das verspricht die Bundesregierung. Noch ist das so nicht eingetreten. In Bayern fehlt es an Windrädern, in Schleswig-Holstein gibt es dagegen sehr, sehr viele. In Dithmarschen nahe der Nordseeküste baut deshalb der schwedische Konzern Northvolt eine riesige Batteriefabrik für E-Autos. Kostenpunkt 4,5 Milliarden Euro. Bund und Land steuern rund 900 Millionen dazu bei. Oliver Kring war beim Baubeginn mit viel politischer Prominenz dabei.
Gemächlich drehen sich die Rotoren hunderter Windkraftanlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft der künftigen Northvolt-Fabrik. Kanzler Scholz, sein Wirtschaftsminister Habeck sowie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther sind zum Festakt gekommen. Die Stimmung ist gelöst, der Ministerpräsident etwas erleichtert.
Denn natürlich ist das ein so enormes Projekt, wo es immer mal wieder Weggabelungen gab, wo wir auch nochmal nacharbeiten und kämpfen mussten, auch dass die Entscheidung der Europäischen Kommission kommt, dass der Bund auch entsprechend finanziell unterstützt und dass das zum Abschluss gebracht wird und jetzt der Baustart ist. Das ist schon ein enorm wichtiges Zeichen.
Wirtschaftsminister Habeck bezeichnete den Baustart als großen Tag für Deutschland.
Die Entscheidung für Dithmarschen fiel im Kern wegen der Dichte der erneuerbaren Energien. Wenn man sich hier umschaut, man sieht überall die Windkraftanlagen. Der Strom ist grün und er ist in großen Mengen günstig verfügbar.
Und obwohl die Region eigentlich dafür bekannt ist, dass die Uhren hier etwas langsamer ticken, sprach Bundeskanzler Scholz in diesem Fall von einem beispielhaften Dithmarschen-Tempo.
Und wie Dithmarschen das hingekriegt hat, das ist extrem beeindruckend. Hier sind ganz viele über sich hinausgewachsen. Das Genehmigungsverfahren für eine 5 Milliarden Euro Hightech-Batteriefabrik auf 110 Hektar Fläche hinzubekommen. Zu dieser Leistung sage ich herzlichen Glückwunsch.
Und tatsächlich musste es auch vor dem Festakt noch einmal ganz schnell gehen. Das Rednerpult war nämlich vom Transporter verschwunden. Aufgefallen war das erst am Sonnabend. Es wurde quasi über Nacht ein neues gebaut. Danach ging es auf die Baustelle. An der Zufahrt und der Baustellengrenze hatten sich einige Landwirte postiert und machten ihren Unmut gegen die Bundesregierung mit einem Hubkonzert deutlich. Nähe zu den Leuten und den hiesigen Traditionen zeigen, das will Northvolt auch beim Baustart. Bedeutet für die Politiker Boseln, ein Traditionssport in Dithmarschen und an der Nordseeküste. Anstelle des Spatenstichs, wer am weitesten auf der Strecke kommt, ohne dass die Boselkugel von der vorgegebenen Strecke abkommt, hat gewonnen. Robert Habecks Kugel kullerte am weitesten. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nimmt's sportlich.
Keine billigen Ausreden suchen, aber mir ist vorher signalisiert worden, wir sollen nicht über ehrgeizig sein. Und das hat Robert Habeck wohl falsch verstanden und hat mit Absicht so weit geboselt, dass er uns alle in den Schatten gestellt hat. Aber ich glaube, da kommt nochmal irgendwann Konter.
Bis die Fabrik 2026 die ersten Batteriezellen produzieren soll, ist aber noch viel zu tun. Das haben auch alle Politiker klar erkannt. Infrastruktur, Fachkräfte, Wohnraum, die Agenda mit Themen rund um den Bau der Fabrik ist lang.
Dithmarschen spielt in der Rolle der regenerativen Energien eine durchaus historische Rolle. Dort ging 1987 der erste Windpark Deutschlands in Betrieb. Sie hörten das Magazin für Wirtschaft und Soziales. Am Mikrofon war Rigobert Kaiser.